Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorten.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, der amerikanische Präsident Donald Trump war kürzlich im Nahen Osten, in Saudi-Arabien, Israel, und er hatte sich auch noch mit dem Chef der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah getroffen, und dann ist er von dort aus nach Europa weiter gereist, um an weiteren Gipfel teilnehmen zu können. Aus dem Anlass möchte ich Sie zunächst darum bitten, uns zu sagen, welche Spuren die Reise des amerikanischen Präsidenten in im Nahen Osten, aber in Europa hinterlassen hat.
Das sind außerordentlich alarmierende Spuren, möchte ich sagen. Donald Trump ist angetreten, um im Nahen Osten die Krise und den Krieg beenden zu helfen. Und er hat, als er dort war, nicht ein einziges Wort dazu verloren, wie dies geschehen sollte. Er hätte, das war eine Maximalforderung oder ist eine Maximalforderung der israelischen Regierungen seit vielen Jahren, er hätte Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen können. Das wäre ein stark negatives Zeichen gewesen. Das hat er auch nicht gesetzt. Aber er hat eben auch kein positives Zeichen gesetzt. Und das ist etwas, was in der jetzigen zugespitzten und schwierigen Lage im Nahen Osten mit einem Nachbarn Syrien, der seit 6 Jahren von CIA-Freunden mit Terrorkrieg überzogen wird, in den Israel immer dann eingreift, wenn es Lust dazu hat. Diese Art Dinge sind eine hochexplosive Lage. Er hat ja gleichzeitig auch einen Jahrhundertdeal mit Saudi-Arabien abgeschlossen, den mit riesigem Abstand größten Waffendeal der Menschheitsgeschichte. Und dieser richtet sich ausdrücklich auch gegen Iran. Das ist, wird immer dazu gesagt, nicht während des Geschäftsabschlusses, aber dann direkt im Umfeld ist der Iran ein böser Staat. Und diese Art Dinge sind schon mal sehr besorgniserregend. Aber das, was in Europa passiert ist, das ist sozusagen der Gipfel. Wir hatten am Montag einen üblen Terroranschlag in Manchester, abends bei einem Popkonzert, das vorwiegend von jungen Menschen besucht war, mit 22 Toten und 60 Verletzten, Schwerverletzten. Und am Donnerstag schon trat die ganze NATO der Anti-Terror, der Anti-IS-Koalition bei. Also das nenne ich schon Regie. Ja. Das ist sehr unangenehm. Und gleichzeitig erhöhen sich jetzt die Wahlchancen von Theresa May, der britischen Premierministerin, gegenüber Labour. Das ist auch ein Ergebnis dieses Terroranschlags. Und da kann ich nur formulieren, die staatlichen Terrormanager haben ganz offensichtlich mindestens 2 Ziele mit einer Klappe geschlagen. Und das nenne ich insgesamt eine ganz negative Bilanz der Trump-Reise.
Herr Hossel, fangen wir im Nahen Osten an. Trump hatte vor seiner Reise in den Nahen Osten davon gesprochen, dort Frieden zu bringen, ohne dabei aber irgendwelche Vorschläge gemacht zu haben. Haben Sie diesbezüglich auch etwas in Erfahrung bringen können?
Es gibt im Grunde genommen bei Donald Trump im Moment nur diese Willenserklärung, und ich glaube, das ist für ihn schon ein Fortschritt. Denn wer mitvollzogen hat, wir hatten auch darüber gesprochen, wie er gewählt worden ist, nämlich mit einer Rede vor dem radikal-zionistischen AIPAC-Gremium in den USA, nicht? Das American Israeli Political Action Committee, das ist die größte und stärkste jüdische Organisation in den USA, und sie ist eben, wie gesagt, radikal-zionistisch. Und dort hat er sich in einer solchen Weise angebiedert, dass die Delegierten dieses großen Kongresses ihm stehende Ovationen bereitet haben. Er hat ihnen noch Hoffnung gemacht, und er hat sehr starke Worte gegen Irland, gegen den Iran gefunden. Und das hat also dazu Begeisterung geführt. Und nun rudert er wohl ein wenig zurück. Das ist interessant, aber das ist natürlich noch weit entfernt von der positiven Rolle, nach der der Nahe Osten seit mehr als 70 Jahren schreit.
Herr Husserl, eins wissen wir, dass Trump sehr gute Beziehungen zum israelischen Ministerpräsidenten hat. Und deshalb stellt sich die Frage, ob er überhaupt als ein Präsident, der unparteilich sein sollte, bei einem so wichtigen Konflikt, ob er da in der Lage wäre, das etwas Positives auf die Beine zu bringen?
Ja, das mit dem Unparteiischsein, das ist eine große Schwierigkeit. Amerikanische Präsidenten sind in dieser Frage noch niemals in der ganzen Geschichte seit 1945, seit der ungerechten und rechtswidrigen Teilung Palästinas, ja nie unparteiisch gewesen. Jetzt aber haben wir eine Situation, da ist jemand dermaßen nah herangerückt an die israelische Regierung, ohne Not. Denn Obama hatte hier für ein wenig mehr Distanz gesorgt und er hatte ein nicht so ganz einfaches, aber dennoch immerhin funktionierendes Abkommen mit dem Iran erreicht in seiner Amtszeit. Und es sieht so aus, als würde Donald Trump diesen da erkämpften Boden, der nicht so schlecht ist, einfach wieder aufgeben wollen. Das ist die Lage. Also man könnte ja auch sagen, wie schön, dass er ein gutes Verhältnis zu Netanyahu hat. Vielleicht kann er den dann auch bewegen, endlich die Dinge zu tun, die die Lage in der Ost entspannen helfen. Aber davon sind wir ja weit entfernt. Das ist einfach nicht der Fall. Und damit sind wir in einem schlechteren, ungünstigeren Fahrwasser als zu Zeiten Obamas.
Herr Husserl, nun gehen wir etwas weiter und nach England, wo er vieles gesagt hat in Bezug auf Terrorbekämpfung, aber auch bei NATO-Gipfel in Brüssel. Der hat die Mitglieder, die NATO-Mitglieder zumindest dazu veranlasst, mehr Mitarbeiter mit mehr Mitverantwortung zu übernehmen, vor allem was die IS-Bekämpfung angeht. Wir haben auch vom NATO-Generalsekretär gehört, dass NATO nun der internationalen Anti-IS-Koalition beitritt. Was kann diese Koalition auch mit NATO bewirken?
Nun sind ja einzelne NATO-Staaten sowieso schon Mitglied dieser Koalition gewesen. Da ändert sich nicht wahnsinnig viel. Jetzt ist also offiziell die ganze NATO. Aber was sich eben ändert, ist dies. Die NATO wird dadurch zu einer noch aggressiveren Verfügungsmasse in Händen Washingtons. Und der Anti-IS-Kampf, den sehe ich ja sehr problematisch. Zum einen wird IS weiterhin auch mit Washingtons Hilfe kräftig unterstützt. Zum anderen bauen die USA nun also auch mit Hilfe der NATO offiziell neue Herrschaftsstrukturen im Nahen Osten und sie wollen sich dabei zum Beispiel besonders stark auf die Kurden stützen, was die Türken sehr ärgert. Und diese Art eine Dinge und letztlich natürlich auch eine Gefahr für den Iran bedeutet, und das ist ja ein traditioneller Weg amerikanischer Einflusspolitik im Iran, die Kurden zu bewaffnen und zu bezahlen, damit sie im Iran Unruhe anrichten. Das sind auch so alte Schienen, die hier nicht positiv wirken können. Und was das bedeutet, ist eigentlich dies. Wenn die NATO nun Syrien genügend weit am Boden sieht und meint, der IS hat ausgedient, dann bauen sie neue Strukturen, von denen sie sich mehr versprechen, um weiterhin die Unruhe so zu schüren, dass die NATO-Präsenz erforderlich ist. Darum geht es ja eigentlich. Das ist die permanente Einmischung in die inneren Verhältnisse der ganzen Region bis in den Iran hinein und kann eigentlich keinen Demokraten glücklich machen. Das ist wohl klar. Und sogar die Mainstream-Medien in Deutschland, Spiegel und andere, warnen vor einer allzu aktiven Rolle der NATO im Anti-IS-Kampf, weil sie sich klar darüber sind, dass man das alles missbrauchen kann und dass das sozusagen nur in eine Kriegsverstärkung hineinführt. Und aus meiner Sicht kann ich nur sagen, wenn man einen dritten Weltkrieg vorbereiten möchte, dann ist diese NATO in der Antiterrorkoalition, verrückte Wortwahl eigentlich, dann ist die sehr hilfreich dabei.
Herr Hostel, wir haben gesehen und beobachtet und auch gehört, dass die Europäer, die europäische Regierungs- und Staats- und Regierungschef nicht so sehr glücklich sind über nun den neuen amerikanischen Präsidenten, besonders über seine Politik. Dennoch machen sie, wie Sie auch eben erwähnt haben, mit. Worauf führen Sie das zurück?
Ich will vielleicht noch etwas hinzufügen zu dem, was ich eben noch ausgelassen habe. Der Grund, warum ich so scharf warne vor dieser Mitgliedschaft, ist eben, dass man ja nicht nur anschauen muss, welche 69 Staaten sind da jetzt Mitglied, sondern man muss vor allen Dingen auch anschauen, wer ist da nicht Mitglied. Und da ist eben Irland dabei, da ist Russland dabei, China dabei, Indien dabei. Und dann fängt es plötzlich an, sehr interessant zu werden. Und man sagt sich, oha, was wird da eigentlich gemacht? Da wird eine Konfrontation geschaffen. Und auf Ihre letzte Frage zurückzukommen, ist eben auch relativ deutlich geworden, dass die europäischen NATO-Mitglieder ganz offenbar einen Handel versuchen mit Trump. Sie sagen, okay, wir treten also dieser Anti-IS-Koalition bei, aber dafür müssen wir jetzt nicht in aller Geschwindigkeit 2% unseres Bruttosozialprodukts in die Rüstung stecken, wie von Trump sofort verlangt. Trump hat ja im Grunde genommen alle Verhandlungsstände zwischen Washington, das war ja sehr interessant, und hat gesagt, nein, ihr schuldet uns Geld und wir wollen das sofort und 2% ist ja eigentlich das Wenigste, wir brauchen mehr und sowas. Der will einfach schlicht Geld von den Europäern haben. Und ich kann nur sagen, wenn man ein, wie soll man sagen, ein Ausweichmanöver bauen will, ein politisches, um einen Krieg herumzukommen am Ende und vorher um die Rüstung herumzukommen, ist vermutlich der Beitritt zu einer hochkriminellen Kriegsgaunertruppe nicht unbedingt der richtige Weg. Mit anderen Worten, hier wird auch ganz schön Sand in die Augen der Europäer gestreut und wir wissen warum. Das wichtigste Land in Europa, Deutschland, steht vor einer Bundestagswahl. Und deswegen üben sich SPD-Chef Schulz in Friedensschalmeien und Kanzlerin Merkel in, wie soll man sagen, Fehlbetrachtungen des ganzen Projekts und Trump-Kritik. Also jeder hat da so seine kleinen Winkelzüge, um den Wähler glauben zu machen, ist doch alles noch im guten Bereich. Natürlich ein weiterer Wahlbetrug. Das ist die schwierige Ausgangslage, die wir jetzt haben. Das bedeutet Tauziehen in der Zukunft. Und das Unglück mit Trump ist auch so ein kleiner Treppenwitz unserer Kartellmedien. Die Politiker tun hier so, als seien sie unglücklich mit Trump. Aber in Wahrheit ist es so, dass sie alles tun, was er verlangt. Das ist die eine Seite. Und sie hätten schon mit Obama unglücklich sein müssen und sind dies auch nicht gewesen. Denn auch unter Obama haben sich die Dinge verschärft. Der geht vermutlich als der größte Drohnenmörder in die US-Geschichte ein.
Herr Hostel, wie würden Sie die Reise Trumps im Nahen Osten, aber auch in Europa zusammenfassen?
Diese Reise hat aggressive Ziele bewegt. Das ruht auf drei Füßen. Nicht? Das ist der Riesenrüstungsdeal mit Saudi-Arabien, der die ganze Region verunsichern wird. Ein 350 Milliarden Dollar Deal über 10 Jahre und davon 110 Milliarden sofort. Völlig irre. Diese Waffen braucht kein Mensch in der Region, aber vermutlich das korrupte Rüstungskartell in den USA. Dann eben im Nahen Osten mit einem Nullbeitrag zum Frieden und manchem Beitrag zur Stärkung der israelischen Position einfach durch das gute Verhältnis Trump-Netanyahu. Schließlich in Europa Terrormanagement und Beitritt der NATO zur sogenannten Anti-IS-Koalition. Das ist schon ein ziemlich starker Tobak, wie man die globale Sicherheitslage innerhalb von einer Woche richtig übel verschärfen kann. Und damit kann man nur sagen, wenn hier die Europäer nicht langsam anfangen nachzudenken, wo ihre tatsächlichen Interessen liegen, die Amerikaner sind ja im Moment unfähig, Trump ist frisch gewählt und sitzt fest im Sattel, Und die Alternativen sind genauso fürchterlich, in Klammern Hillary Clinton, dann geht das Ganze nicht gut aus. Ja? Wir sind schon wieder dem großen nächsten Krieg einen Schritt näher gekommen.
Vielen Dank, Herr Haussel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schauer.